wir danken euch, wenn ihr für uns betet und wer für uns beten möchte. Ich habe eine Gebetskarte ausliegen hier draußen, wenn man die Einbahnstraße rausgeht, und wir wollen ja nicht gegen den Verkehr fahren gehen. Ja? Also könnt ihr euch gern bedienen einer Gebetskarte. Dann haben wir davon gesungen, dass es Zeiten gibt, wo wir verzweifelt sind, wo wir keinen Ausweg mehr sehen. Das kann es auch als Christ geben. Und da lade ich ein, zum ersten Mal bieten wir ein verlängerndes Wochenendseminar an über Himmelfahrt. Das ist nächstes Jahr Ende Mai. Von Donnerstag bis Sonntag mit einem befreundeten Ehepaar. Mein Freund ist Hausarzt und hat eine Zusatzausbildung zum Psychotherapeuten. Er arbeitet 2 halbe Tage die Woche nebst Hausarzt in der Ignis-Klinik in Egenhausen bei Altensteig. Und so ist das ein Wochenende, eine Kombination, ja, von fachlichen Impulsen und geistlichem Auftanken. Oder wenn ihr, ja, Leute, wisst, wo ihr dazu einladen wollt, bedient euch gerne. Wenn du sagst, die Deutschen brauchen das Evangelium, die Ureinwohner von Mecklenburg, im August findet ein Missionseinsatz in der Nähe oder um Wismar herum statt. Das ist mit dem Buscafé mobiler Treffpunkt. Wir werden jeden Tag in einer anderen Kleinstadt um Wismar herum stehen. Und ein kleines Freizeitheim in der Nähe bietet uns Unterkunft. Meine Frau wird kochen, also das Essen wird schmecken. Deswegen, wenn du da dich investieren willst, das sind dann diese Flyer. Und bevor es mit der Predigt losgeht, dass ich es nicht vergesse, Tabea und Raphael lassen euch auch herzlich grüßen. Wir haben gestern noch miteinander kommuniziert, genau. Ja, wer von uns hat doch nicht immer wieder das Bedürfnis auszuruhen? Vielleicht freust du dich jetzt schon auf Weihnachten und je nach Job, den du hast, hast du zwischen den Jahren frei. Und so kann es sein, endlich mal Pause zu haben, ja. Die letzten Wochen und Monate ist man nur am Funktionieren und man denkt, Mensch, hoffentlich habe ich bald mal Pause. Ich möchte dazu nur einfügen, das ist völlig legitim, auch ich kenne das, aber ich habe schon ganz oft die segensreichsten Erfahrungen gemacht, gerade dann, wenn ich menschlich platt war und auch menschlich keinerlei Antrieb mehr hatte. Oder auch nach Feierabend, ja, da kam ich von einer 10-tägigen Evangelisation nach Hause, Sonntag, spät Nachmittag. Ich war wirklich mental platt. Und meine Frau begrüßt mich, da hat jemand angerufen, ob du heute noch ins Krankenhaus kommen könntest. Das Krankenhaus 1 Stunde Fahrt von zu Hause entfernt. Ich dachte zuerst, das Krankenhaus steht morgen auch noch. Hab mich aufgerabbelt. Waren ganz segensreiche Momente. 3 Tage später war die Person im Himmel bei Gott. Das nur als kleine Ergänzung. Aber dass es also so Zeiten gibt, jetzt ist es rund gegangen und endlich mal Ruhe. Genauso ging es Jesus und seinen Jüngern. Und sie waren schon auf dem Weg, sich zurückzuziehen an einen stillen Ort in der Hoffnung, endlich etwas auszuruhen. Und dann war diese Situation da eigentlich der Plan auszuruhen und zack, bumm, waren tausende Menschen auf einmal da. Aber nicht einfach nur Menschen, sondern die hatten knurrenden Magen, die hatten Hunger. Und das gehen wir jetzt mal alles der Reihe nach. Jesus in seiner Erdenszeit, er war ja Gottes Sohn und Mensch in einem. Und von seinem Menschlichen her kannte er auf dieser Erde Müdigkeit. Auch er brauchte Erholungsphasen. Auch emotional musste er Dinge verarbeiten. So hat ihn die Nachricht, dass Johannes der Täufer so brutal ermordet wurde, das hat auch unseren Herrn nicht einfach kalt gelassen. Ja, damit musste er innerlich fertig werden. Physisch müde, da gab es auch Zeitdruck seines Dienstes. Oder Menschenmengen waren ihm gefolgt. Und wenn du mit Menschen arbeitest, dann weißt du, mit Menschen immer zu tun zu haben, das ermüdet. Und auch die Jünger, sie waren dabei und die Jünger hatten eine ganz anstrengende Dienstzeit hinter sich. Und jetzt kommt der seelsorgerliche Trost. In dieser Müdigkeit ist der Herr in seiner Treue da. Die Jünger, sie kamen ganz aufgeregt, ganz frisch von einer Missionsreise zurück. In diese Missionsreise wurden sie vom Herrn geschickt. Sie sollen immer zu zweit gehen. Der Herr gab ihnen ein paar Auflagen mit. Sie sollen keine Tasche mitnehmen, sie sollen keinen Festsporn mitnehmen, sie sollen kein Geld mitnehmen. Sie sollen kein zweites Hemd mitnehmen. Gab ja damals noch kein Deo, also ich stelle mir jetzt mal lieber nicht vor, wie das geduftet hat. So, und in diesem Missionseinsatz waren sie geschickt und jetzt kamen sie also zurück. Und wir sind jetzt in Markus 6, Markus Evangelium Kapitel 6, Vers 30, wo sie also von dieser Missionsreise zurückkommen. Und ihr kennt das doch auch, da wart ihr auf einer christlichen Freizeit oder ihr hattet Evangelisation oder ihr habt irgendwo in einem Missionseinsatz mitgearbeitet. Euer Herz ist voll und ihr kommt nach Hause und eure Mitchristen, ach, die müssen doch dran teilhaben. Du hast das Bedürfnis, es mit ihnen zu teilen. Auch ich bin so ein Typ. Ich könnte euch vom letzten Sommer, also der dieses Jahr, ich könnte euch so mutmachende Erlebnisse erzählen, ja, die ich hatte in Begegnungen mit Nichtchristen, aber solange wir auf der Erde sind, haben wir noch einen gewissen Zeitrahmen einzuhalten. Deswegen lasse ich das mal. Und so ging es auch ihnen. Und jetzt kommt das Schöne, der Herr hörte ihnen zu. Das war aber nicht nur eine Pflichterfüllung, naja, es gehört zur Höflichkeit zuzuhören, sondern er war wirklich interessiert an dem, was sie da erlebten. Und das finde ich ein ganz großes Privileg. Wir dürfen unserem Herrn alles erzählen, unser Herz bei ihm ausschütten, aber auch unser Vorhaben ihm hinlegen, unsere Arbeit ihm hinlegen, weil genau das der Schlüssel zum Gelingen ist. Wir alle sind doch auf den Segen Gottes angewiesen. Und unsere Arbeit als Nachfolger des Herrn Jesus, unsere Arbeit kann nur gelingen, wenn wir in ganz enger Gemeinschaft, in diesem innigen Austausch mit unserem Herrn stehen. Und der Herr, er hört gerne zu. Er hört wirklich gerne zu. Unsere Tochter, sie ist im zweiten Ausbildungsjahr zur Krankenschwester. Und ich meine das ganz ernst, wir als Eltern machen uns keine Sorgen, dass sie ein Magengeschwür bekommen könnte. Wir freuen uns, wenn sie nach Hause kommt. 15 bis 20 Minuten planen meine Frau und ich uns ein, ihr zuzuhören. Dann erzählt sie von Schwerem. Ja, letzte Tage ist wieder eine junge Mutter gestorben und die Kinder waren dabei und das hat unsere Tochter miterlebt. Ja, über sowas erzählt sie dann. Aber auch, wie übel hintenrum im Kollegenkreis geredet wird. Aber auch über Erfreuliches, ja. Die kriegt ja von den Senioren Süßigkeiten zugesteckt, so viel kann die in 2 Jahren nicht essen. Also alles das erzählt sie, ja. Und da hat Jesus auch immer für uns ein offenes Ohr. Jetzt hat Jesus aber nicht nur ein offenes Ohr, sondern auch offene Augen. Er sieht uns. Da sieht der Herr diesen Einsatz der Jünger und der war wirklich anstrengend. Und es steht auch nirgends in der Bibel, dass Nachfolge Jesu unanstrengend ist. Und es ist keine Sünde, platt müde zu sein. Was wir uns fragen müssen ist, wovon sind wir müde? Das ist ein anderes Thema. Aber Dienst für Gott kostet Energie, geistliche wie körperliche. Und so wollte jetzt der Herr mit seinen Jüngern an einen ruhigen Ort, um auszuruhen. Und der Herr wusste es damals bei seinen Jüngern und er weiß es auch heute bei uns. Unser Körper hat Grenzen. Auch wir sind keine Supermänner, deren Akkus niemals leer gehen. Und jetzt hat Jesus diesen Ruhebedarf der Jünger gesehen und hat gesagt, wir machen eine kleine Pause. Ruht ein wenig. Das ist ein Wort vom Herrn an die Workaholics, ja, die meinen, sie haben unbegrenzte Kraft. Und da hatte Jesus ein offenes Ohr und aufmerksame Augen und forderte auf, ein wenig zu ruhen. Auch das Wort wenig steht da. Also ist jetzt auch kein Auftrag zum Faulenzen. Ein wenig zu ruhen. Aber aus diesem Ausruhen wurde nichts. Vers 33. Menschen haben das mitbekommen und sie liefen zu ihnen. Und jetzt Vers 34. Als der Herr ausstieg und diese Riesenmenge an Menschen sah, hatte er Erbarmen mit ihnen. Er sah in dieser Menschenmenge Schafe, die keinen Hirten haben. Und das Wort Erbarmen heißt ja im Grundtext Eingeweide. Oder auch da ist der Sitz der Gefühle. Also es war nicht nur so ein Blick voller Mitleid, sondern sein ganzes Sein im tiefsten Herzen war er voller Erbarmen. Und diese Empfindung finde ich enorm bemerkenswert. Dass Jesus so empfindet, das ist beachtlich. Warum denn? Der Herr hatte doch einen ganz anderen Plan. Diese Menschenmenge hat doch jetzt seinen Plan völlig durcheinander gewirbelt. Er wollte mit den Jüngern ausruhen. Und jetzt kommt es völlig anders, wie geplant. Und dann sieht er diese Volksmenge nicht als Störung. Er sieht es nicht als Querbalken in seinem Plan. Sondern, was merkt er sofort? Hier habe ich Schafe, die einen Hirten nötig haben. Was ist denn mit Menschen ohne Hirten? Menschen ohne Hirten, sie leben ohne Gott, sie sind hilflos, sie haben keinen Orientierungssinn. Sie sind dem Tod geweiht und sie brauchen einen Retter. Und Jesus, er ist der Hirte und wir denken in dieser Zeit dran, er kam auf die Erde, um uns zu retten, indem er sein Leben für uns opferte. Dieses Hirtenherz, das ist der Herzschlag von unserem Herrn. Jetzt sah er tausende Menschen vor sich als Schafe ohne Hirten. Und das kennzeichnet jetzt unseren Herrn, der unser Hirte ist. Überleg dir mal, du hast von jetzt auf nachher tausende Menschen vor dir. Gut, ihr seid ja alle geistlich reifer als ich, das weiß ich. Aber vielleicht käme doch im Ansatz die Regung in uns, für was können die mir jetzt nützlich sein? Welchen Profit kann ich jetzt hier machen? Was können sie mir geben? Alles nicht bei unserem Herrn, sondern das Gegenteil. Er fragt sich, was kann ich ihnen geben? Er war voller Erbarmen. Und so wie er sie damals sah, so sieht er jeden von uns, dich mitten in deiner aktuellen Situation. Und er möchte auch dein Hirte sein, er möchte dich retten. Also, als er diese Menschen sah, hatte er Erbarmen mit ihnen. Da sah er Eltern, die waren furchtbar zerstritten. Er sah die Menschen, denen wahnsinniges, übles Unrecht angetan wurde. Er sah die Menschen, die Opfer von Gewalt und Missbrauch wurden. Er sah auch diejenigen, die besessen waren, auch die, die am Rande standen, die nicht dazugehörten. Und alle erkannte er. Und genauso sieht er auch jeden von uns heute. Und dann erfahren wir, als er sie sah, begann er zu lehren. Das war keine 5 Minuten Kurzpredigt. Ja, aber warum das jetzt? Wäre da nicht praktische Hilfe oder eine Therapieeinheit dran gewesen? Er sprach vom Evangelium. Und das ist genau das, was sie zuallererst brauchten, nötig hatten. Interessant ist, war mir gar nicht so geläufig, wie das herrlich im Wort Gottes steht. In Jeremia 15, Vers 16, ich lese uns das mal vor. Jeremia 15, 16, dein Wort ward meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Die Speise für unser Leben ist Gottes Wort und vor allem Freude und Trost kommt aus Gottes Wort. So, und erst jetzt, erst an der Stelle, kommt für uns dieses Mega-Wunder, wo Jesus mehrere tausend Menschen sättigt. Und in diesem Wunder kommt ja seine Allmacht, seine Göttlichkeit zum Ausdruck. Jesus ist wahrlich der, der alles kann. Wir erfahren 5000 Männer. Da kannst du die Frauen und Kinder dazurechnen. Ohne zu übertreiben, können wir von mindestens 15.000 bis 20.000 Menschen ausgehen. Wir erfahren die Tageszeit, es war inzwischen Abend, und die Jünger, sie bemerkten, ui, die haben ja alle Hunger. Und deswegen drängten sie Jesus, ja, entlasse sie, Vers 36, schick sie nach Hause und sie sollen jetzt in den nächsten Dörfer hier in der Gegend, sollen sie schauen und was zu essen kaufen oder Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Da bin ich. Da erkenne ich mich sofort mittendrin. Genauso reagiere ich auch gerne, wenn ich unvorbereitet auf Probleme stoße. Ich meine, es war ja jetzt wahrlich keine Kleinigkeit. Es war kein kleines Problem, was zu lösen war. Ihr lieben Hausfrauen, wenn euer Mann sagt, du, in einer halben Stunde kommen 4 Leute zum Essen, dann bist du froh, wenn du was in der Gefriere drin hast. Aber 4 Leute von jetzt auf nachher bringen schon ein bisschen Adrenalin in Schwung. Hier haben wir 15.000 bis 20.000 Menschen, ja, was machen wir? Ja, die sollen jetzt auf dem Heimweg einen McDrive machen. Das ging schlecht, McDonald's gab es damals nicht. Zweitens, für 15.000 bis 20.000 Menschen hat keine McDonald's-Filiale die Lebensmittel vorrätig. Und überleg mal, wie lange das gegangen wäre, diese Schlange, bis die im letzten Drittel zu essen bekommen hätten. Das braucht ja Zeit, die hätten ja einen Kreislaufkollaps bekommen vor lauter Unterzucker. Das Problem war, es gab in den Dörfern ringsherum auch kein Brot mehr zu kaufen. Denn der Unterschied zu uns heute ist, Abends waren die Brotregale leer, gab es erst am nächsten Tag wieder. Und wir jammern auf höchstem Niveau, unsere Supermärkte haben bis 22 Uhr offen, dann gehst du 10 vor 10 abends in den Supermarkt, hast noch nichts zu Abend gegessen, das Brotregal ist leer und wir jammern. Musst nur 3 Meter nebendran ins nächste Brotregal gehen, Toastbrot, Knäckebrot und was nicht alles gibt es da. Ich habe da Erfahrung, ich habe auf dem Gebiet auch schon noch ein Abendbrot gebraucht, ich bin noch nie verhungert. Ja, ist wirklich wahr. Und wir Christen stimmen mit ein, aber ist ein anderes Thema. Okay, und die Jünger, sie sagten, also die Leute sollen jetzt in den Dörfern Brot kaufen. Ja, aber wo denn? Und genauso reagieren wir doch auch ganz oft. Da werden wir mit einem Problem konfrontiert und sagen, was? Schick sie fort. Und wir haken das Problem ab. Jawohl, ich habe konstruktiv zur Lösung beigetragen, schick sie fort. Und genauso geht Jesus nicht mit Problemen um. Es gab in der Gegend keine Lösung für ihre Not. Sie haben vergessen, dass Jesus, der das Brot des Lebens ist, da ist. Und so handeln auch wir oft, wenn wir auf die Umstände schauen, statt auf Jesus. Aber wie geht unser Herr vor, Vers 37? Er macht nicht sofort das Mega-Wunder, sondern er fordert seine Jünger auf, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann haben sie erklärt, tolle Idee, aber das können wir nicht. Wir sind überfordert, das schaffen wir nicht. Und indem Jesus sie auffordert, ihnen Essen zu geben, hat er ihnen ihre Unfähigkeit deutlich gemacht. Das war ein Problem, das konnten sie nicht lösen. Und die einzige Möglichkeit, diese Not zu beseitigen, war die Kraft und die Macht von Jesus. Und manchmal handelt auch Jesus mit uns so. Er ruft uns auf, zu dienen, und wir wissen ganz genau, das schaffe ich von mir aus nicht. Und er tut das letztlich, um uns unsere Schwachheit zu zeigen, aber auch seine Stärke. Und das, was die Jünger zu lernen hatten, das müssen auch wir immer wieder lernen. Da waren jetzt 5 Brote und 2 Fische. Das waren Gerstenbrote. Das ist kein Witz, das hat nach nichts geschmeckt. Fladenbrote waren das. Das war das Essen der Armen. Und dass 2 Fische dabei waren, das hat einfach ein bisschen noch eine Geschmacksrichtung mitgegeben. Aber es war kein Heiligabendfestessen. Der Glaube, er war in diesem Moment bei den Jüngern nicht sonderlich groß. Aber was waren sie? Sie waren gehorsam. Und sie haben gemacht, was Jesus ihnen aufgegeben hatte. Teil diese Menschen in Gruppen ein, 50 und 100 zusammen. Und dann haben sie auch das Essen ausgeteilt, wie sie es sollten. Und tatsächlich, das Essen reichte. Sogar Überfluss war da, mehr als gebraucht wurde. Und auch hier wird wieder deutlich, was in der Bibel steht. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch heute gibt es nichts Neues. Hier wird schon deutlich, dass damals getan wurde, auf was heute so geachtet wurde, verantwortungsbewusst mit Lebensmitteln umzugehen. Überfluss ist keine Rechtfertigung für Verschwendung. Es wurde nicht einfach liegen gelassen, ach ja, die Tauben und die Enten, die freuen sich auch noch drüber. Wurde eingesammelt. Also hier wird auch deutlich, dass Dienst nicht nur eine geistliche Dimension hat. Menschen zu speisen ist auch Dienst. Und Jesus hat also dafür gesorgt, dass sie nicht hungrig sich auf den Heimweg machen müssen. Und ein weiteres, wo ich mich total wiederfinde und was bis heute in meinem Leben eine Baustelle ist, die Gnade Gottes, sie hat kein Ende. Da komme ich teilweise in Panik und ich werde unruhig, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ich weiß keine Lösung. Und dann sind die Sorgen auch nicht gering. Aber die Unruhe hat nicht ihren Ursprung darin, dass Gottes Kraft und seine Gnade nicht ausreichen würde. Sondern ich schaue auf mich und vor allem auf meine Reserve. Oh, das Heizöl im Tank ist nicht mehr bei 8000 Liter, nur noch bei 6000 und die Energiekosten werden gerade teurer. Oh, die Reserve nimmt ab. Und ich merke oder denke, es reicht nicht aus. Da lese ich uns zum einen Psalm 36, Vers 6 vor. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Und ebenfalls ein Psalmwort, 118, Vers 29. Dank dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte reicht bis heute Abend. Ewiglich, endlos für immer reicht seine Güte. Wisst ihr, deine und meine Nöte, deine Engpässe und Schwierigkeiten, sie werden nie, nie größer sein als Gottes Gnade und Güte. Und dort an jenem Seeufer, da war dieses Problem unüberwindbar. Viel zu wenig Essen für so viele Menschen war vorhanden. Und dann bleiben am Ende volle 12 Körbe übrig. Unser persönlicher Heiland und König Jesus Christus, er hat für uns Liebe über Liebe. Er hat für uns Gnade über Gnade und Barmherzigkeit über Barmherzigkeit. Und unser Versagen, unsere Schuld ist für ihn keine Bremse. Wenn wir unser Versagen, unsere Schuld ihm bringen und Vergebung annehmen, dann hat er Überfluss für unsere Seelen. Und genau das ist auch heute das, was wir den Menschen anbieten. Damals, die Menschen, sie bekamen ein paar Stunden wieder Hunger. Ein paar Stunden später, am nächsten Morgen, hatten alle das Bedürfnis nach einem Frühstück. Aber unvergleichbar größer als tausenden Menschen Essen für ihren Körper zu geben, ist ihnen die gute Nachricht von Jesus zu bringen. Die gute Nachricht, ihr lieben Menschen, ohne dass ihr in Vorleistung treten müsst, könnt ihr durch das Geschenk von Jesus errettet werden. Weil er das Brot des Lebens ist, kann für unsere Seele kein Hunger mehr aufkommen. Und so arbeitet unser König mit uns. Doch was er uns nicht abnehmen kann, dass wir ihm vertrauen, dass wir uns unter seine Führung stellen und dass er das Sagen hat in unserem Leben. Jetzt hat also der Herr über 15.000 Menschen durch ein Wunder gesättigt. Und damit hat Jesus sehr deutlich gezeigt, dass er die leiblichen Bedürfnisse des Menschen zufriedenstellen kann. Aber noch bevor der nächste Tag überhaupt anbrechen konnte, also noch am selben Abend, wird der Herr zeigen, dass er noch weiteres kann. Nämlich, dass er auch allen anderen Nöten begegnen kann und diesmal den Nöten der Jünger. Nach diesem Ereignis erfahren wir, Jesus schickte seine Jünger bald weg, bald aufs Boot. Nach diesem Sättigungswunder war es dem Herrn wichtig, dass sie sich schnell davon machen, vom Land machen. Es gibt eine Parallelstelle im Johannesevangelium und dort erfahren wir den Grund von Johannes, warum es Jesus wichtig war, dass die Jünger sich nicht noch hier lang niederlassen und trödeln, sondern zack, zack, sich aufmachen. Sofort schickte der Herr die Jünger über den See nach Bethsaida. Das liegt in der Nähe von Kapernaum. Wiederum heißt der Ort, wo dieses Sättigungswunder stattfand, auch Bethsaida. Es gab also zwei Orte mit demselben Namen und die lagen nur 7,5 Kilometer auseinander. Kennen wir auch Orte mit demselben Namen? Ja, bei uns in der Nähe, da ist auch unsere Gemeinde, dieses kleine Kur- und Reha-Städtchen Schönberg. Was sind Leute schon im falschen Schönberg gelandet? Es gibt bei Lustburg, Freudenstadt unter anderem eins und noch andere. Also, der Herr schickt sie also in dieses Bethsaida 7,5 Kilometer übers Wasser. Parallel, während er die Jünger dorthin schickt, zieht Jesus sich zurück auf den Berg, um zu beten. Und die Menschenmenge, die waren noch da, sie hatten versucht, Christus zum König zu machen, nachdem sie jetzt das Wunder erlebt hatten. Sie haben in Jesus einen ganz genialen, erfolgreichen Mann gesehen. Sie haben ja erlebt, wie er es geschafft hat, Palästina vom römischen, von der römischen Regierungsmacht zu befreien. Und jetzt mehrere tausend Menschen gesättigt, das hat sie emotional berührt, ja, die Gefühle waren warm gelaufen. Und diese Gunst wollten sie jetzt ausnutzen, die Gunst der Stunde, und wollten Jesus zum König machen. Doch die Jünger, sie reisten ab und der Herr zog sich zurück auf den Berg. Und somit war der Versuch, Jesus zum König zu machen, bald gescheitert. Jesus, er ist der Sohn Gottes. Und wo Jesus sich ausbreitet, da breitet sich sein Königreich aus. Wo Jesus immer mehr Raum einnehmen kann, da breitet sich sein Reich aus. Er lebt in mir. Wenn er meinen Charakter verändern kann, dass ich nicht mehr so schnell aufbrausen muss, dann ist das Reich Gottes in mir. Und sie haben damals ihn ja nicht als Messias anerkannt. Sie haben auf ihren Messias gewartet, aber Jesus nicht als Messias anerkannt. Doch wenn unser Herr wiederkommen wird, dann wird er über die jetzt bestehende Erde und einmal in alle Zukunft in Gottes neuer Welt regieren. Also der Wunsch, den sie hatten, dass Jesus ihr König wird, der Wunsch an für sich war nicht falsch, sondern zum einen der Zeitpunkt, das war nicht der richtige, und dass sie es tun wollten. Sie haben die Bedingung missachtet, die Bedingung, die notwendig ist für die Königsherrschaft von Jesus, nämlich wir müssen zuerst persönlich umkehren zu Jesus, dass er König in meinem Leben wird, dass er in meinem Leben regiert. Ihr Fehler lag darin, sie wollten lediglich in Jesus einen politischen König haben, aber keinen persönlichen. Jesus hat jetzt seine Jünger bewahrt. Und das ist seelsorgerlicher Trost für uns. Der Herr bewahrte seine Jünger davor, dass sie sich jetzt von der Menschenmenge, wo sie Jesus zum König machen wollten, dass sie sich nicht in einen Strudel ziehen lassen, dass sie sich nicht in Parteibildungen irgendwie reinziehen lassen. Und deswegen schickt der Herr sie bald mit dem Boot los. Die Menschen dachten in den Jüngern, da haben wir sicherlich Gleichgesinnte, ja? Das Fortschicken von unserem Herrn, das der Herr die Jünger bald fortschickte, das war reiner Schutz, das war pure Bewahrung. Aber es ging nicht lange, dann stand eine neue Herausforderung vor ihnen. Mit dem Boot auf dem See und ein großer Sturm zieht auf. So eine Situation, wo du dir nur eines wünschst, so schnell wie möglich ans ruhige, sichere Ufer zu kommen. Aber der Herr schickte sie fort, dass sie mit den Wellen kämpfen. Dass sie vor was bewahrt bleiben? Vor den Auseinandersetzungen mit den Menschen, mit dieser Menschenmenge. Das ist Hilfe für dein Leben. Missgeschick in deinem Leben. Dinge, wo du denkst, nein, das darf jetzt nicht auch noch wahr sein. Nein, 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 jetzt reicht's. Schwierigkeiten, wo du denkst, jetzt ist Chaos pur in meinem Leben. Das ist nicht immer eine Strafe Gottes. Wie oft ist es ein Bewahren? Aber wisst ihr, dann zeigt der Herr uns einen Ausweg. Aber dieser Ausweg ist eben auch nicht problemlos. Dieser Ausweg damals hieß, mit dem Boot über den See zu fahren. Wie oft sind genau diese Wege ein Ausweg von Gott? Auch wenn er nicht problemlos läuft, dich aber dafür vor Gefahren bewahrt, vor denen du im Ansatz null Ahnung hast, die registrierst du gar nicht, die Gefahren. Und verständlicherweise sind das die Stürme, wo wir uns dann auch warum fragen. Aber nicht immer können wir menschlich zufrieden da eine Antwort finden, weil wir ja nur unser Heute, unser Jetzt sehen. Im Bild gesprochen wie im Straßenverkehr, maximal bis zur nächsten Kurve, weiter siehst du nicht. Gott sieht aber alles. Und deshalb sind wir auch in Schwierigkeiten unserem Herrn gehorsam. Wir vertrauen ihm. Denn vergiss bitte nicht, der schwierige, also problembeladene Weg, das könnte der Weg sein, durch den dich der Herr vor Schlimmerem bewahrt. Und jetzt werde ich persönlich ganz offen. Das ist noch gar nicht so lange her. Da war ich schon jahrelang im Evangelisten Vollzeitdienst. War ich mehrere Wochen aber ganz unten. Es war so eine schreckliche Zeit, wirklich, die wünsche ich keinem, die will ich auch nicht nochmal erleben. Da ging es mir gesamthaft hundeelend. Aber es war Gottes Weg, um mich zu zerbrechen. Und ich habe Sünde aus meinem Leben entfernt. Ich habe Gott um Vergebung gebeten. Ich habe die betroffenen Menschen um Vergebung gebeten. Habe es radikal aus dem Leben geräumt. Und aus menschlicher Sicht, das gebe ich zu, das ist menschliche Sicht, ich vermute, ich wäre heute nicht mehr im Dienst für Gott. Wie oft sind es die Wege, die für Gott Bewahrung sind? Wir haben Abend, dieser Sturm auf dem See, Sonnenuntergang. Bis zur vierten Nachtwache erfahren sie, werden sie ihren Herrn nicht sehen. Sie werden Jesus bis mindestens morgen um 3 Uhr in der Früh, oder es kann auch 6 Uhr werden, nicht sehen. Und es war doch eine kurze Reise. Circa 7,5 Kilometer. Da dachte doch keiner, dass auf so einem kurzen Stück irgendwas an Stürmen oder Problemen kommt. So war es mit meiner Tante. hat mit ihrem Mann, meinem Onkel, noch Abend gegessen, sagt nach dem Abendbrot, du, ich fahre nur noch schnell in den Supermarkt, kaufe eine Kleinigkeit ein, ich bin in einer Viertelstunde wieder da. Und dann wurde sie auf dem Supermarktparkplatz neben dem Auto auf dem Boden tot gefunden. Das Auto war offen, das Handschuhfach war offen, das Handschuhfach war total durchwühlt und die Dinge lagen wild im Auto herum. Sie war Asthmatikerin und man vermutet, sie hat einen Asthmaanfall bekommen, hat in der Panik im Handschuhfach nach dem Spray gesucht, aber sie hatte keines dabei. 59 Jahre jung damals. Ja, nur noch schnell, da passiert doch nichts. Und jetzt bei den Jüngern ist der Unterschied zu dem Sturm, den sie schon mal auf dem See hatten. Dort war Jesus mit im Boot, auch wenn er gepennt hat, er war aber da. Und diesmal waren sie alleine. Ja, wir leben ja in so einer Zeit, für uns muss immer alles schneller gehen. Wir wollen immer noch schneller zum Erfolg kommen und vor allem ohne große Anstrengung, ohne Aufwand. Ohne große Mühe soll doch alles in den Schoß gelegt werden. Liebe Eltern und Großeltern, man muss dem Kind zum 18. nicht ein Auto hinstellen. Und es hat dem Studenten noch nie geschadet, wenn er nebenher noch einen Minijob hat. Reife Wachstum im Glauben ist kein Instant-Produkt, was einfach mal schnell über Nacht kommt. Ja, Reife braucht Zeit. Und dass auch Lektionen, die wir durch Probleme lernten, dass wir sie im nächsten Sturm umsetzen können. Und der Herr passt die Umstände unseren besonderen Bedürfnissen an. In dieser Nacht mussten die Jünger lernen, dass Jesus die Macht hat und dass diese Macht ihnen zur Verfügung steht, auch wenn er nicht körperlich anwesend ist im Boot. Und das ist der Trost und die Hilfe für uns. Jesus erlebt in uns, sein Reich wirkt in uns. Wir sehen ihn nicht, wir spüren ihn nicht, aber Gottes Wort, er selber sagt es uns zu. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Göttliche Kraft steht wirklich dir zur Verfügung. Jesus, er betet sogar für uns. Er sagt uns Römer Kapitel 8, Vers 34, in seiner erhöhten Position jetzt im Himmel betet der Herr für uns. Damals hat der Herr die Nacht auf dem Berg in der Stille verbracht. Und von oben hat er auf den See gesehen. Der hat voll live mitbekommen, was da den Jüngern widerfährt. Und so bekommt er auch deinen Kampf mit. Der Sturm, wo du drin bist, da ist er live dabei, bekommt er mit. Er bekommt auch mit, wie wir uns abmühen, unsere Versuchungen, unsere Prüfungen, unsere Schwierigkeiten. Und für jeden von uns betet er. In allen Umständen betet er für uns. Jesus betet für uns, aber das ersetzt nicht, dass wir ihn um Hilfe rufen. Und auch das sollten die Jünger lernen. Und das ist der Grund, weshalb dann der Herr im größten Moment ihrer Verzweiflung auf dem Wasser ihnen entgegenkommt. Zu dem Zeitpunkt waren sie inzwischen 9 Stunden am Rudern. Und in den 9 Stunden gerade mal 4,5 Kilometer vorwärts gekommen, also gar nichts. Offensichtlich brauchten sie Hilfe. Und dann erfahren wir in Vers 48, Markus 6, Jesus wollte an ihnen vorübergehen. Wahnsinn, oder? Er kannte ihre Not, er war auf dem Weg zu ihnen und jetzt, er wollte an ihnen vorübergehen. Warum? Ist er nicht gekommen, um zu helfen? Jesus wollte, dass sie ihn um Hilfe rufen. Das, was sie brauchen, soll nicht automatisch in den Schoß fallen. Sie sollen ihn darum bitten. Sie sollen erkennen, dass sie ihn brauchen, den Herrn. Doch sie erkannten Jesus nicht. Sie dachten, das wird irgendwie ein Gespenst herum. Ihre Augen täuschten sie. Allerdings ihre Ohren beruhigten sie. Sie hörten diese Stimme vom Herrn. Die Stimme war ihnen vertraut. Und plötzlich war die Angst verflogen. Und das gibt auch uns Halt. Auch für uns heute betet Jesus. Und er wünscht sich so sehnlichst, dass wir ihn um Hilfe rufen. Er möchte helfen, aber er möchte auch gerufen werden. Und dann wird er mit rechtzeitiger Hilfe antworten. Und wisst ihr, das ist aus meiner Sicht für uns die größte Versuchung. Die größte Versuchung für jeden Christen ist, ich schaffe es ohne Jesus. Das ist die größte Versuchung. Auf die Idee bin ich aber auch nicht gleich gekommen, ihn mal anzurufen. Vor 9 Jahren hat der Vorstand der Barmer Zeltmission mich gebeten, dass ich einen Lkw-Führerschein mache, dass ich unseren Bus, das Buscafé mit Anhänger fahren kann. Das hat eine Gesamtlänge von 19 Meter und wir fahren ja nicht nur Autobahn, sondern die schönen historischen Altstädte, wo die Gässchen so schön eng sind. Und dann war es mein allererster Sommer, wo ich Bus fuhr mit dem Hänger und dann musste ich in so einer engen Gasse auch noch um 90 Grad abbiegen. Ich stand da, mir haben, also nicht nur im Bild haben mir die Knie geschlottert, wirklich, buchstäblich, ich hatte schlotternde Knie. Das schaffe ich nicht. Dann habe ich gerufen, Herr Jesus, nimm du das Lenkrad in die Hand und fahr du den Bus da durch. Das Dumme war nur, ich konnte nicht aussteigen, ich musste sitzen bleiben. Aber ich kam da durch, ohne Kratzer, also der Bus. Wir brauchen ihn. Und er macht ihnen keinen Vorwurf, er beruhigt sie. Seid guten Mutes, habt keine Angst. Und die Verzweiflung war weg. Und die Gegenwart von Jesus hat Freude ausgelöst. Und wenn ihr in die Evangelien schaut, als Jesus auf der Erde war, wie oft fordert der Herr auf, sorgt euch nicht, sorgt euch schon gar nicht um morgen. Der morgige Tag hat wieder seine eigene Sorge. Sorgt euch nicht um morgen. Und allein Matthäus, er berichtet uns davon, warum Petrus es dann versuchte, auf dem Wasser zu gehen. Nachdem Jesus ihm befohlen hatte, zu gehen auf dem Wasser, hat es ja am Anfang noch geklappt. Und es ging so lange gut, bis Petrus auf den starken Wind schaute, was der anrichtet. Und dann begann er zu sinken. Seine Konzentration war gebrochen. Und dann rief er verzweifelt zum Herrn, rette mich. Und der Herr hat ihm geholfen. Und anschließend fragt Jesus den Petrus, warum hast du gezweifelt? Ja, der Glaube war der Schlüssel. So, und dann sofort baten die Jünger, dass doch der Herr zu ihnen ins Boot kommt. Und der Wind war still und ruckzuck waren sie am Ufer angekommen. Ich komme zum Schluss mit der Frage, was nehmen wir jetzt für uns mit? Was nehmen wir für uns mit? Dasselbe wie die Jünger. Sie staunten. Wirklich, sie waren verblüfft und sie verehrten ihn. Und jetzt heißt es dann, dass dieses Wunder mit diesem Wasser etwas in ihnen ausgelöst hatte, was zuvor nicht möglich war. Vers 52. Denn selbst nach dem Wunder mit den Fladenbroten, also Sättigung, hatten sie noch nichts begriffen, weil ihre Herzen immer noch verschlossen waren. Was dieses Mega-Sättigungswunder nicht vermochte, jetzt hat es im Herzen Klick gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt hatten die Jünger nicht verstanden, dass in Jesus wirklich alle Kräfte der Natur vorhanden sind, dass er alles beherrscht, dass er über alle Lebensumstände, über alle Corona-Umstände, er herrscht und er regiert. Und jetzt hat es im Herzen Klick gemacht und sie haben ihn als den Sohn Gottes anerkannt. Und sie haben seine Stellung anerkannt und genau das ist Anbetung. Und ich wünsche uns dieselbe Antwort. Ich weiß nicht, ob du dich nach Wunder sehnst. Ach, in der Bibel lese ich so viel von Wunder und irgendwie andere Christen, die erzählen auch von Wundern. Ach, und ich erlebe irgendwie kein Wunder. Sei nicht auf Wunder aus, sondern lass den Wundermacher, den Herrn, lass ihn in allem regieren. Bewege dich in allen Dingen in seinem Willensbereich. Ja, sei Jesus gehorsam, bete ihn mit deinem Leben an. Und dann wirst du staunen über die Wunder, die der Herr tut. Ich versuche in Treue seit 19 Jahren meinen Evangelistendienst zu tun. Und natürlich rechne ich mit dem Wirken Gottes. Aber dann bekommst du oft erst Dinge mit, wenn Menschen tot sind. Da habe ich jetzt vor Wochen erfahren, dass Philipp Mickenbecker in der Evangelisation bei mir saß, als er Teenager war. Was hat Gott aus ihm gemacht? Wie hat er ihn gebraucht? Und jetzt, nachdem Gott ihn so jung heimholte, ist dieses Missionswerk entstanden. Dieses Missionswerk hat jetzt im Winter einen unserer Busse ausgeliehen. Im Ahrtal ist jetzt dieser Bus von Hoffnungswerk im Einsatz. Geht letztlich auf ihn zurück. Es geht nicht um mich, versteht mich nicht falsch. Um was es mir geht, tun wir in Treue unseren Dienst. Und alles andere überlassen wir unserem Herrn. Oder dann bist du dabei, wie ein Muslim, der islamische Theologie studiert hat, wie er von der Gnade Gottes eingeholt wird und errettet wird. Deswegen sei nicht auf Wunder aus, sondern lass den Wundermacher, den Herrn, in allem regieren in deinem Leben. Wir werden stille und ich bete. Herr Jesus Christus, von Herzen danke ich dir, was für ein gewaltiger Herr du bist. Und ich danke dir, dass wirklich alle Mächte in dir sind. Herr, alle Mächte über die Natur, aber auch alle Mächte über unser Leben. Und Herr, schenk auch, dass wir diesen Blick aktuell nicht verlieren. Du bist der Macher, du bist der Regierende. Und Herr, du kommst mit deinem Plan ans Ziel. Herr, danke aber auch für die Hilfe, dass die Dinge, die uns so, ja, so schwer vorkommen oder als Störung unserer Pläne, unseres Vorhabens, Herr, wie oft bewahrst du uns? Was ist alles Schutz und Bewahrung von dir vor Dingen, die wir gar nicht wahrnehmen? Und da danke ich dir, dass du auch hier bei meinen Mitchristen aus Winzerhausen und Umgebung, dass du in ihren Situationen und Umständen aktuell live mittendrin bist. Herr, und so schenk, dass wir weiterhin in Treue mit dir leben, in Treue dir nachfolgen und dir dienen. Und danke, dass wir wissen dürfen, Herr, du bist der, der handelt und du wirkst. Amen.